Ihr Lieben, Kirche draußen oder drinnen, wo gehört sie eigentlich hin? Man sollte es nicht gegeneinander ausspielen, weil beides seine Berechtigung hat. Beides, Sammlung und Sendung. Von der Tendenz her könnte man sagen, vor Pfingsten war Gemeinde, Kirche drinnen. Da hat sie sich nur hinter sicheren Mauern versammelt. Seit Pfingsten ging sie raus und begann das zu tun, was Jesus als den großen Befehl ausgegeben hatte, den Masterplan für alle, die zu ihm gehören, als er sagte, Gott hat mich mit aller Autorität in allen Bereichen ausgestattet, euch folgenden Auftrag zu geben. Geht raus und trainiert jeden, den ihr trefft, nah und fern, so zu leben, wie ich gelebt habe, dass sie meine Lehrlinge werden. Macht das fest, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und bildet sie praktisch aus, das alles umzusetzen und zu tun, was ich euch an Anweisungen gegeben habe. Seid gewiss, ich bin mit euch, wo ihr das tut, Tag um Tag, und zwar ganz sicher, bis ans Ende aller Jahrhunderte. Also, das Evangelium soll alle Menschen erreichen. Diese gute Nachricht in Jesus ist uns Gott ganz nahe gekommen. Diese Siegesnachricht, Gott hat durch Jesus alles aus dem Weg geräumt, was von ihm trennt. Das soll das Leben der Menschen ausmachen und von Grund auf prägen. Wir hatten nun zum Beispiel Paulus dieses Evangelium weitergegeben. Das hat er sehr systematisch dargelegt in einem langen Brief, den er an die Christen in Rom geschrieben hat. Er hat an sie geschrieben, bevor er sie dann besucht hat, um sich schon einmal vorzustellen. Und da möchte ich heute gern mit Ihnen zusammen das erste Kapitel betrachten, wie Paulus da beginnt, das Evangelium zu erklären von Grund auf. Zunächst stellt er sich vor, wie man das so macht und grüßt und sagt ihnen, ich bin berufen zur Verkündigung des Evangeliums von Jesus. Er war Mensch und ist Gottes Sohn, der Messias, der Herr. Und dann sagt er, und diese Verse sind noch bekannt, von diesem Jesus rede ich zu allen Menschen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft, die alle Glaubenden rettet. Zuerst die Juden, aber auch die Griechen und alle Nichtjuden. Denn in ihm, im Evangelium, wird Gottes Gerechtigkeit offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aus Glauben wird leben. Also zunächst, das Evangelium ist Kraft. Und über Kraft schämt man sich nicht. Genauso wenig, wie sich der Elektriker etwa über den elektrischen Strom schämt. Denn er weiß ja, welche Energie, welche Kraft, welche Möglichkeiten in der Elektrizität liegen. Und so zieht der Elektriker seine Strippen, installiert seine Dosen und Schalter und Anschlüsse. Allerdings, seine Kunden haben nur etwas davon, wenn sie die Schalter betätigen und wenn sie ihre Geräte anschließen. Wenn ein besonders Schlauer sagen würde, also ich sehe hier nur Drähte, ich sehe überhaupt keinen Strom, also gibt's den auch gar nicht. Ich mache doch nicht solchen Blödsinn, hier zu schalten und tote Geräte anzustecken. Was soll das alles? Ist doch völlig sinnlos. Dann wird dieser Typ nie erfahren, was es mit dem elektrischen Strom auf sich hat. Und genauso ist es auch mit dem Evangelium. Es muss zu den Menschen gebracht werden, die Anschlüsse sozusagen gelegt. Aber seine Kraft erfahren sie nur, wenn sie ihm vertrauen, also glauben, sich drauf einlassen, das tun, was es enthält. Gottes Kraft, die im Evangelium liegt, in dieser Siegesnachricht von Jesus, die erschließt sich nur dem Glaubenden, sagt Paulus. Und was erkennt der Glaubende dann? Die Gerechtigkeit Gottes. Sie wird offenbart, enthüllt, wird ganz deutlich erkennbar. Gott und Gerechtigkeit, das ist in der Bibel eins. Gott ist gerecht, bei ihm ist alles richtig und gerade gerückt. Er macht alles richtig. Und wenn das uns erreicht, dann werden wir richtig vor Gott, zurechtgebracht, gerade gerückt, also gerecht vor Gott. Und weil Gott gerecht ist, deshalb ruft Ungerechtigkeit, alles, was nicht richtig ist, seinen Zorn hervor. Dürfte eigentlich logisch sein. Denn wenn Gott nicht über Ungerechtigkeit zornig würde, dann hieße das ja, ihm ist alles egal. Und damit wäre er nicht mehr gerecht und würde nicht mehr alles richtig machen. Und so schreibt Paulus tatsächlich als Nächstes ausführlich über Gottes Zorn. Er präsentiert das Evangelium und schreibt von Gottes Zorn. Klingt für uns vermutlich befremdlich. Und über die folgenden Verse im Römerbrief soll auch nie gepredigt werden. Ich tue es heute trotzdem einmal, weil sie tatsächlich grundlegend für das Evangelium sind. Also, Paulus schreibt weiter, denn, und das denn heißt, das Kommende hängt mit dem bisherigen zusammen. Es hängt mit dem Evangelium der Kraft Gottes und es hängt mit der Gerechtigkeit Gottes zusammen. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Noch einmal, Gottes Zorn im Neuen Testament, gehört das nicht ins Alte Testament hinein? Nein. Erstens ist es derselbe Gott. Und wer an den Gott glaubt, an den Jesus Christus geglaubt hat, der glaubt an den Gott des Alten Testamentes. Und zweitens ist im Neuen Testament im Verhältnis gesehen sogar noch öfter vom Zorn Gottes die Rede als im Alten. Könnt ihr nachzählen. Wenn das Evangelium von unserer Rettung handelt, muss man ja mal fragen, Rettung wovor denn eigentlich? Antwort: vor dem Zorn Gottes. Warum ist Gott zornig? Na, angenommen, sie hätten Kinder in die Welt gesetzt und alles für sie getan, hätten sie materiell und geistig mit allem Notwendigen und darüber hinaus mit allem Schönen, ganz viel Schönem ausgestattet, mit einem großen Haus und Grundstück versorgt und so weiter. Und die Kinder würden eines Tages erklären: Eltern, was ist denn das? Wir sind doch von selber entstanden. Selbst ist der Mensch. Wir verdanken alles, was wir sind und haben und wo wir sind, uns selbst und dem Zufall. Wie würden Sie wohl darauf reagieren? Wenn Sie ganz viel Liebe und Geduld hätten, würden Sie immer wieder Kontakt zu den Kindern aufnehmen und versuchen, die Beziehung wiederherzustellen. Wenn sie dabei immer und immer wieder nur ignoriert würden, dann würde sich ihre zurückgewiesene Liebe irgendwann in Zorn verwandeln. Und sie würden ihre Kinder sich selbst überlassen. Gut, dann macht euer Zeug alleine und seht, wo ihr damit hinkommt. Und so ähnlich kann man sich das wohl mit Gott vorstellen. Der Mensch verdankt sich Gott. Unsere Welt, der ganze Kosmos verdankt sich Gott. Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt, reichlich und schön. Und der Mensch sagt Gott, nein, danke. Wer ist das denn? Wir sind doch von selber entstanden. Selbst ist der Mensch. Wir verdanken alles, was wir sind und haben und wo wir sind, uns selbst und dem Zufall. Nein. Jedes Kunstwerk weist auf einen Künstler. Jedes Produkt auf einen Hersteller. Jedes Geschöpf und die ganze Schöpfung auf einen Schöpfer. Und Spuren zeigen immer, hier war jemand da. Hier war jemand am Werk. Das Kunstwerk ist nicht der Künstler. Das Produkt ist nicht der Hersteller. Die Schöpfung ist nicht der Schöpfer, also die Natur ist nicht Gott. Das Kunstwerk verrät auch nicht alles über den Künstler. Und das Produkt verrät nicht alles über den Hersteller. Und die Schöpfung nicht alles über den Schöpfer. Aber etwas von Gott kann man in der Schöpfung erkennen. Was man von Gott erkennen kann, also nicht alles, aber etliches, Wesentliches, was zu seinem unsichtbaren Wesen gehört, das kann schon seit der Erschaffung der Welt anhand seiner Schöpfungswerke mit dem Verstand begriffen und angeschaut werden, schreibt Paulus. Also mach die Augen auf und da ist es. Wer richtig und mit Verstand angeschaut hat, was Gott geschaffen hat, war schon immer in der Lage zu sehen, was seine Augen als solche nicht sehen. Ewige Kraft zum Beispiel und das Geheimnis seines göttlichen Seins. Und deshalb hat vor Gott keiner eine wirkliche Entschuldigung. Worüber ist nun Gott sauer oder zornig? Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere verwandelt, abgewandelt, eingetauscht, erklärt Paulus weiter. Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht? Die größte und erste Sünde ist nicht Mord und Totschlag und Habgier und Vergewaltigung und sonst was, sondern die größte und erste Sünde, aus der alle anderen Sünden folgen, ist Undank gegenüber Gott. Dass man Gott nicht dankt, ihm nicht die Ehre gibt, sondern ihn schlicht ignoriert. Jeder gesunde Menschenverstand kann genug von Gott erkennen, um ihm zu danken und ihn zu ehren und zu verehren. Und wer das nicht tut, dessen Verstand wird krank, dessen Denken wird verkehrt und verdreht. Was er dann für sinnvolle Theorien hält, sind in Wahrheit hohle Luftblasen. Was er für Erleuchtung und Aufklärung hält, ist in Wahrheit Verfinsterung und Verdunklung. Und dann hält sich der Mensch auch noch selbst für Gott und sieht seine Herkunft nicht mehr bei Gott, sondern im Tierreich. Aber gerade so entwickelt sich der Mensch nicht höher, sondern steigt ab. Die Spirale geht nach unten und der Mensch trudelt in den Abgrund. Das beschreibt Paulus hier in Römer 1. Und was tut Gott? Wie wirkt sich sein Zorn aus? Ganz einfach, er lässt uns machen, was wir wollen. Er überlässt uns selbst. Er übergibt uns selbst. Und dreimal steht in den folgenden Versen, Gott hat die Menschen dahingegeben oder übergegeben, preisgegeben, den Begierden und Sehnsüchten ihrer Herzen, den unehrenhaften, schändlichen Leidenschaften und ihrem unbewährten und unbrauchbaren Verstand. Gott verurteilt uns, dass wir denken müssen, was wir denken wollen, dass wir tun müssen, was wir tun wollen. Und er überlässt uns dem Diktat unserer Gefühle. Das ist genau die Freiheit, die die Schlange der Eva versprochen hat. Und diese Freiheit ist teuflisch und führt in den Abgrund, auch wenn sie sich glänzend präsentiert und als modernste Errungenschaft gepriesen wird. Paulus schreibt also weiter: Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper und ihre Körper gegenseitig entwürdigen. Denn sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, so dass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach gottesgerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie selbst. Wenn man das etwas freier übersetzt oder wiedergibt, und ich habe eine Bibelübersetzung, die das tut, dann klingt das etwa so: Konfusion auf der ganzen Linie. Menschen beteten die Götter an, die sie selber gemacht haben, statt den Gott, der sie gemacht hat. Und nachdem sie nicht mehr wussten, wer Gott ist, wussten sie auch nicht mehr, wer sie sind. Frauen wussten nicht mehr, was eine Frau ist und wie sie lebt. Männer wussten nicht mehr, wie man ein Mann ist. Sexuelle Konfusion, Frau mit Frau, Mann mit Mann, Lust statt Liebe. Und wie haben sie dafür bezahlt? Gott zog aus, die Liebe zog aus. Übrig blieben gottlose und lieblose Jammergestalten. Und da ihnen Gott und seine Anerkennung keine Mühe mehr wert war, hat Gott auch von seinen Bemühungen abgelassen und hat sie losrennen lassen. Und so rannten sie geradewegs in Teufels Küche, wo nun einer dem anderen eins überbrät und sie aufeinander losgehen mit Worten und Waffen und jede Art von Schlechtigkeit auskochen. Sie wissen genau, dass sie Gott damit ins Angesicht spucken. Aber das kümmert sie nicht, schlimmer noch. Sie vergeben noch Preise und Auszeichnungen an die, die das Schlimmste am besten tun. So in etwa schreibt Paulus. Ich will und muss das jetzt nicht näher kommentieren. Deutlich wird, wenn die Schöpfung vom Schöpfer abirrt und sich losgelöst wird, dann zerstört sie sich selbst. Und dabei müsste das alles gar nicht sein. Aus der Schöpfung kann man auf den Schöpfer schließen, sofern man noch gesund denkt. Das Evangelium ist: Jesus hat den Rückweg zu Gott freigemacht. Gottes Güte führt und bringt dich zur Umkehr, zu neuem Denken, zu einem erneuerten Denken und Leben. Gott ist freundlich, aber nicht softig. In seiner Freundlichkeit nimmt er uns fest an der Hand und führt uns zu einer radikalen Änderung unseres Lebens. So schreibt Paulus dann in Römer 2. Und woran sieht man, dass der Anschluss an Gott wieder da ist? Unter anderem einfach daran, dass der Mensch Gott dankt und ihn ehrt. Dass der Mensch in Dankbarkeit gegenüber Gott lebt. Schon die Schöpfung animiert uns normalerweise dazu. Also, geh mal raus und danke Gott. Das ist gesund und macht gesund. Und dann lebe in all dem, was Gott für dich vorbereitet hat und was Jesus dir schenkt und ermöglicht in der Kraft seines Heiligen Geistes. Amen.